Worum geht es eigentlich in diesem Seminar? Ich will das ein bisschen erklären mit ein paar Eindrücken, mit ein paar Erlebnissen, worum es eigentlich geht, wenn wir da drüber schreiben, ich glaube, ich fühl's, Klammer, nicht mehr, Christsein zwischen Verkopfung und Gefühlsduselei. Ich beginne mal mit ein paar Beobachtungen. Eine Beobachtung, die habe ich vorher schon im Seminar im großen Zelt erwähnt, das war vor ein paar Jahren bei einer Konferenz, ein junges Mädchen gibt ein Zeugnis mit dem Titel Gott schenkt mir ein Abenteuer. Sie hatte dieses Gebet gesprochen, Herr, ich möchte von dir ein Abenteuer haben, ich möchte was ganz Besonderes, was ganz Außerordentliches, was erleben mit dir, was mir einen echten Kick gibt. Und ich habe es erzählt, der Kick, den Gott ihr gegeben hat, das Abenteuer, das sie erleben musste, war das, ihre sehr geliebte Großmutter starb und sie mit diesem Abenteuer nicht zu Rande gekommen ist. Wir betrachten Christsein heute sehr oft als eine Art Erlebnispark. Sehr oft wie so ein Adventure-Park, ob man jetzt nach Trips Drill geht oder ins Legoland oder Europa-Park oder was weiß ich so. Christsein als ein Swingen von Abenteuer zu Abenteuer, wo man berauschende Erlebnisse von Wundern erlebt. Wir haben junge Menschen, die machen die abenteuerlichsten Reisen, machen manchmal auch wirklich abenteuerliche Erfahrungen, fallen aber auch abenteuerlich oft dermaßen auf die Schnauze, dass man nur Gott loben und danken kann, dass sie es überlebt haben. Dieses Christsein als Abenteuerpark, das ist etwas sehr Modernes. Wenn wir mal 100 Jahre zurückblenden, dann haben Menschen hier in diesem Land, in diesen Breitengraden ganz andere Gebete gesprochen. Ich wohne im Schwarzwald. Vor 100 Jahren haben dort die Menschen ihr Leben mit den Fingernägeln von der Ackerkrume gekratzt. So bitterarm war diese Gegend, so erbärmlich dürftig war das Leben. Man hatte keine Bodenschätze, man hatte keine Industrie. Man hat aus einem kümmerlich kargen Boden, zumindest im Schwarzwald, das Leben von der Ackerkrume gekratzt. Und das Gebet, das Menschen damals gesprochen haben, war ein ganz schlechtes. Unser täglich Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Und man war sehr dankbar, wenn man jeden Tag was auf dem Tisch hatte. Und es gab nicht wenige Tage, wo man nur sehr wenig oder manchmal auch gar nichts auf dem Tisch hatte. Ich möchte an diesen beiden Beispielen das ein bisschen gegenüberstellen, wie stark sich unser Bewusstsein verändert hat. Und ein bisschen deutlich machen, wie sehr wir auch geprägt sind von einer Umwelt, die aus der Fülle lebt. Eurokrise hin, Eurokrise her. Wir leben in einem unglaublichen Reichtum in unserer Zeit. Und diese Dinge, die möchte ich mal gegenüberstellen. Man hat damals die Güte Gottes im Angesicht der Armut geschmeckt. Und heute, da fragen wir nach den Abenteuern des Lebens. Eine zweite Beobachtung. Wir haben eine ganz große Sehnsucht, besondere Erfahrungen zu machen mit Jesus oder besondere Erfahrungen zu machen mit Gott. Ich hatte mal einen Studenten, der hatte im Sommer eine Freizeitgruppe geleitet, eine Freizeit in Norwegen. Und bei dieser Freizeit in Norwegen haben die eine Tageswanderung gemacht. Die sind losgetigert mit Felsspuren, Rucksack und so weiter. Eine große, richtig tolle Wanderung durch die norwegische Natur. Und auf dieser Wanderung, da kamen sie so ins Gespräch. Mensch, warum ist das heute anders als damals bei Jesus? Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben ja fantastische Wunder erlebt. Die haben erlebt, wie Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt gemacht hat. Die haben erlebt, wie Jesus auf dem Wasser ging und als Petrus dann auch dabei sein wollte, dann hat er ihn zu sich gerufen und Petrus konnte auch aus dem Wasser gehen. Woran liegt das, dass wir so ganz andere Erfahrungen, vielleicht schlichtere, alltäglichere, normale Erfahrungen haben. Aber warum fehlt uns diese außerordentliche Erfahrung von Wundern verglichen mit dem, was wir in den Evangelien des Neuen Testaments lesen? Die überlegen sich, die diskutieren und kommen so richtig in eine heiße Diskussion auf dieser Wanderung. Die Wanderung führt sie an einem See vorbei. In diesen See ragt ein Steg, so ein Bootssteg. Und dann setzen sie sich so hin und sagen, also wenn das damals so war, dass wenn man richtig geglaubt hat, also nicht so ein bisschen normal, sondern wenn man richtig geglaubt hat, dass man dann auf dem Wasser gehen konnte, dann müsste das doch das heute auch funktionieren. Also wenn wir richtig glauben, aber so richtig mal, dann müssten wir auch auf dem Wasser gehen können. Was haben die gemacht? Die haben sich auf den Bootssteg gesetzt und haben richtig gebetet. Also nicht bloß so ein bisschen Larifari, sondern richtig gebetet. Und dass Gott ihnen jetzt diese Kraft gibt, auf dem Wasser zu gehen. Und dann haben sie richtig geglaubt. Ne? Und der Erste, der den Mut hatte, geht also an diesen Bootssteigrand und tritt auf das Wasser. Und was soll ich euch sagen? Der Kerl säuft ab. Ne? Ja gut, jetzt könnte es ja sein, dass ausgerechnet der nicht so richtig geglaubt hat. Vielleicht war er doch noch so ein bisschen Zweifel so in seinem Herzen. Kann ja sein, man weiß ja nie, man kann ja nie so ins Herz gucken. Also der Nächste, der hat dann aber richtig geglaubt. Und er geht an den Bootssteg ran, tritt aufs Wasser und wusch, säuft vollkommen ab. Also ich mache es kurz, am Ende saß die ganze Mannschaft glitschglatschnass wieder auf diesem Bootssteg. Die sind alle untergegangen bei ihrem Versuch und waren etwas ratlos. Was war das jetzt eigentlich? Wir haben doch richtig geglaubt, wir haben doch richtig gebetet. Warum hat das Ganze nicht funktioniert? Und sie waren einigermaßen ratlos. Ich glaube, dass das, was diese Truppe auf dieser Freizeit bei diesem See in Norwegen erlebt hat, etwas Beispielhaftes ist, etwas, man könnte sagen, Mustergültiges, etwas Paradigmatisches, was für unsere Generation heute beispielhaft ist. Da ist eine glühende Leidenschaft und das fasziniert mich wirklich an eurer Generation. Eine glühende Leidenschaft, etwas für Jesus zu tun. Eine glühende Leidenschaft, auch offensiv Menschen von Jesus zu erzählen. Eine glühende Leidenschaft, Christsein offensiv nach außen zu leben. Und dann ist auch eine lebendige Erwartung von Wundern da. Aber manchmal, die Anwesenden habe ich alle mal ausgenommen, manchmal auch eine relativ geringe Frustrationstoleranz, also eine relativ geringe Möglichkeit und Fähigkeit, mit enttäuschenden Erfahrungen umzugehen. Wie kriege ich das unter die Beine, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das erwartet habe? Manchmal fehlt das Know-how, mit Enttäuschungen umzugehen. Das ist eine zweite Beobachtung, eine dritte Beobachtung. Wir glauben heute, dass Dinge nur dann etwas gelten, wenn wir sie erleben. Und deshalb haben viele junge Christen ein echtes Problem, wenn sie als Säuglinge oder als Kinder getauft worden sind, weil sie sich nicht mehr daran erinnern können. Und sie sagen, gelten tut's doch nur, wenn ich es erlebt habe. Gelten tut's doch nur, wenn ich wirklich nass geworden bin und wenn ich wirklich gemerkt habe, ich bin unter Wasser. Und nur dann gilt doch etwas. Es gilt doch nur dann, wenn meine Gefühle dabei waren. Es gilt doch nur dann, wenn ich mich daran erinnern kann, sonst gilt es doch nicht. Wir wollen etwas spüren, etwas fühlen, etwas erfahren und dann wiederholt man die Dinge. Manchmal nicht nur einmal, sondern mehrfach, weil irgendwann verblasst die Erinnerung. Dann muss das wieder aufgefrischt werden, dass ich wirklich ein getauftes Kind Gottes bin. Eine vierte Beobachtung, ich bin Seminardirektor im Theologischen Seminar der Lebenshelle Mission. Das heißt, jedes Jahr sitzen locker ein Dutzend bis 20 junge Menschen vor mir Bewerbungsgespräche. Und ich nehme immer wieder wahr, dass solche Bewerbungsverfahren absolut chaotisch verlaufen. Wir hatten da einen Fall vor ein paar Jahren, die sagte, also ich bewerbe mich hier, aber damit Sie es gleich wissen, ich komme nur zu Ihnen, wenn die mich nicht nehmen. Aber wenn die mich nehmen, gehe ich zu denen, vorausgesetzt, die anderen nehmen mich auch nicht. Weil ich will ja offen sein für die Führung Gottes. Und es war dann elends chaotisch und wir machen jedes Jahr die Erfahrung, wir wissen erst am 1. September, wenn so das Schuljahr, das Semester losgeht, wer dann am Ende wirklich da sitzt und wer auf der Matte steht. Wir haben ganz chaotische Bewerbungsverfahren, weil wir ganz chaotische Führungstheologien haben. Also ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, also entweder führt Gott nicht mehr so gut wie früher oder wir haben eine chaotische Theologie der Führung. Und ich neige mittlerweile zur Vermutung, dass das Zweite stimmt, dass wir manchmal ein irrsinniges Verständnis haben, wie Gott führt und wie er nicht führt. Dass wir die Führung Gottes von unserer Tagesform abmachen. Dass wir die Führung Gottes von irgendwelchen sehr banalen, zufälligen Zeichen abhängig machen, die so oder anders laufen und wir interpretieren sie, Daumen runter, Daumen hoch, mach das oder lass es. Und dann kommen sehr chaotische Lebensläufe und sehr chaotische Prozesse dabei raus, die, ja gut, für uns ist das eine kleinere Geschichte. Schade, wenn dann Leute nicht da sind. Manchmal sind auch überraschend Leute da, die man sich gar nicht beworben haben. Aber so läuft es dann manchmal etwas sehr chaotisch. Eine fünfte Beobachtung. Die bestbesuchten Seminarthemen bei allen christlichen Veranstaltungen ist heute dieses Thema mit der Führung Gottes. Wie finde ich die Peilung für mein Leben? Wie finde ich Orientierung für mein Leben? Das Ganze hat ja ganz unterschiedliche Namen, aber es geht darum, wie finde ich raus, was Gott eigentlich für mein Leben will. Da, wo es um Führung, um Lebensplanung geht, da ist in der Regel die Hütte voll. Und es könnte sein, dass diese Veranstaltung auch in diese Kerbe passt. Das Zelt ist voll, weil es ja hier auch um diese Frage geht, wie finde ich eigentlich Orientierung, eine Peilung, ein Wissen darum, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich will es auch nochmal mit einem Beispiel in Kontrast setzen. Wir sind heute in der beklemmenden Situation, dass ein junger Mensch, der Abitur gemacht hat, nachher 23.000 Berufsmöglichkeiten hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man euch nur gratulieren. Das Problem ist, wie finde ich raus, welche eine dieser 23.000 Berufsmöglichkeiten die richtige ist für mich. Das ist die Not, das ist das Problem. Wenn ich das Leben meines Vaters anschaue, dann merke ich, mein Vater war nicht ein einziges Mal bei einer Berufsberatung. Mein Vater konnte bis zu seinem 35. Lebensjahr keine substanzielle Entscheidung seines Lebens selber treffen. Mein Vater ist geboren am Schwarzen Meer, der war Teil dieser deutschen Landsmannschaft, der Bessarabiendeutschen. Das war so eine Aussiedlerklique, die sich da im 19. Jahrhundert aufgemacht hat, ins Schwarze Meer, um dort dieses Land zu besiedeln. Der war der älteste Sohn eines Großbauern. Der musste nie fragen, was er berufstechnisch machen soll. Es war klar, er muss den Hof übernehmen. Nur, dann haben sich 1938 oder 1939 die Herren Hitler und Stalin zu einem verrückten Pakt zusammengesetzt und beschlossen, dieses Land geht an die Russen und alle Deutschen müssen raus. Der wurde nicht gefragt, ob er da raus will. Der war eigentlich drauf gepolt, dass er Großbauer wird und jetzt musste er heim. Und dann hat Hitler diesen verrückten Krieg begonnen. Mein Vater wurde nicht gefragt, ob er Soldat werden möchte. Möchtest du, hast du Lust, mal ein bisschen so an die Front und so. Der wurde abkommandiert. Und dann hat er dort im Krieg seinen linken Arm verloren, kam schwer verwundet zurück. Das alles Dinge, wo er nichts zu melden hatte, wo er nie gefragt worden ist, der musste nie ein Seminar besuchen, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Der hätte ein Seminar gebraucht, wie kann ich die schwierigen Dinge meines Lebens bewältigen, für die ich nicht kann. Man hat über mir nur entschieden. Und ich konnte gar nichts entscheiden, wie komme ich damit klar. Und jetzt merkt ihr, wie sich innerhalb von 50 Jahren die Dinge komplett gewandelt haben. Und von einer Generation, die gerne gefragt hätte, was sie tun möchte, zu einer Generation, die maßlos überfordert ist mit dieser Frage, wo soll es eigentlich hingehen mit meinem Leben, angesichts der 1000 Optionen, der 1000 Möglichkeiten, die sich in meinem Leben auftun. Wie mache ich das mit dem Entscheiden? Das ist eine Grundfrage der Gegenwart. Und eine sechste Beobachtung, ein Student hat mir das mal knallhart ins Gesicht gesagt, weißt du, Gägle, also hör mal her, was ich nicht erleben kann, ist nicht wirklich. Was ich nicht erleben kann, erfahren kann, spüren kann, das ist nicht wirklich, das gibt es nicht. Der meinte das hochfromm, der meinte das hochgeistlich, aber eigentlich ist das ein tief atheistischer Satz. Warum? Weil fast alle Dinge, die wichtigsten Dinge zwischen Himmel und Erde können wir nicht spüren. Hans-Joachim Eckstein, er hat es mal auf diesen Punkt gebracht, unser neuzeitliches Phänomen, also dieses Phänomen der Zeit, in der wir leben, das ist diese Fixierung auf die Phänomene, die Fixierung auf das, was wir sehen, hören, spüren, riechen können, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und wir reduzieren die Wirklichkeit auf das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und wir reduzieren auch die Wirklichkeit Gottes auf das, was wir mit unseren Sinnen greifen können. Und alles, was wir nicht erleben können, was wir nicht erfahren können, dem sprechen wir die Existenz ab, dem sprechen wir die Wirklichkeit ab. Wir entscheiden die Frage, ob Gott da ist. Wir entscheiden die Frage, ob Gott uns nahe ist, danach, ob wir ihn momentan hier und jetzt spüren können. Wir entscheiden das nicht mehr anhand der Zusagen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, sondern wir entscheiden das anhand von Zeichen, die wir gerade mal so spüren oder interpretieren können oder nicht. Wir entscheiden das anhand von gefühlter Erfahrung mit Gott. 6 Beobachtungen, und jetzt möchte ich in einem zweiten Punkt 2 biblische Akzente mal in den Mittelpunkt stellen. 2 Geschichten, und ich hoffe, ihr kennt die alle ganz gut. Ich habe jetzt nicht die Zeit, dass wir sie ausführlich lesen, aber ich denke, ihr habt die alle so mal in eurem Repertoire, vielleicht in irgendeiner Jungschar gehört. Die eine Geschichte ist die vom sinkenden Petrus, die, um die es vorher in diesem Beispiel mit dieser Norwegen-Freizeit ging. Ihr kennt die Geschichte, Jesus kommt mitten in einer Sturmnacht, die Jünger sind im Boot, er kommt auf dem See ihnen entgegen, die Jünger, die schreien, ein Gespenst, die sind in panischer Angst, und dann kriegt dieser Petrus einen Mutanfall und sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir kommen kann. Und er wisst, wie die Geschichte weitergeht, er tritt aus dem Boot und tatsächlich das Wasser hält ihn, solange wie er auf Jesus sieht, solange wie er auf Jesus ausgerichtet ist, trägt ihn das Wasser, und in dem Moment, wo er dann die Wellen und die Wogen und das Meer und den Wind anguckt, wo er auf die Umstände sieht, die bedrohlich sind, in dem Moment säuft auch der Kerl, dieser Petrus, ab. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was unterscheidet diese Geschichte vom sinkenden Petrus von dieser Norwegen-Freizeit? Das ist eine interessante Frage. Was war damals auf dem See Genezareth anders als bei dieser Norwegen-Freizeit? Ich will euch ein paar Elemente sagen. Bei Petrus war das kein Freizeitevent, so nach dem Motto mal ein tolles Happening mit einem Jesuswunder erleben, sondern diese Jünger waren verzweifelt in dieser Nacht. Und Petrus suchte in dieser Nacht nach einer großen Vergewisserung seines Lebens. Herr, bist du es? Oder bist du ein Gespenst? Hier war panische Angst im Spiel. Es ging nicht um ein geistliches Abenteuer mit einem Extra-Kick für den Glauben, sondern es ging um eine tiefe Not, die durch dieses Zeichen behoben werden sollte. Das Zweite, was mir auffällt, dieser Petrus, der steigt nicht auf eigenen Entschluss aus dem Boot, sondern er wartet darauf, dass er einen Befehl von Jesus bekommt. Er wartet auf eine Weisung, einen Befehl, Herr, befiehlst du mir? Und wenn du mir es befiehlst, auf dein Wort hin, da kann ich es wagen, aber nicht auf eigene Rechnung. Wir können nicht einfach uns irgendein schönes Jesus-Abenteuer ausdenken und sagen, Jesus, dieses Abenteuer hätte ich gern und bitte mach mir den Party-Service, mach mir den Adventure-Service und lass mich das erleben, so wie man eine Flugreise bucht oder irgendeine Freizeit bucht, so hätte ich gern ein Wunder gebucht. Das geht so nicht, sondern ich brauche schon ein Wort Jesu, auf das ich mich berufen kann. Das Dritte, interessant ist, dass die Jünger, waren ja noch mehr dabei, war ja nicht nur Petrus im Boot, dass die anderen Jünger nicht auf die gleiche Idee gekommen sind. Als der Petrus auf dem Wasser steht, alle der Kinnladen und der, wow, guck mal, da ist keiner von den anderen auf den Trichter gekommen, hey, komm, jetzt hüpfen wir alle mal raus und machen einen Tango-Ballett-Tanz da auf dem See Genezareth, sondern die sind alle im Boot geblieben, weil sie nicht die Schlussfolgerung gezogen haben, was der kann, können wir auch, sondern wenn der eine dem einen das gewährt wird, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wir das einfach automatisch das Gleiche widerfahren, uns das Gleiche widerfährt. Was bedeutet das heute? Es gehen gerade laufend durch die ganze fromme Presse, durch die ganze Medienwelt irgendwelche Geschichten, wo irgendwo auf der Welt irgendwelche tollen Dinge passiert sind, wo Gott Wunder getan haben soll, Leute geheilt haben soll und so weiter. Das kann so sein in Afrika. Interessant ist aber vor allem, dass es in Amerika passiert und dass es immer die gleichen Gemeinden sind, wo es passiert. Aber es kann sein, dass Gott auf dieser Welt ganz unterschiedliche Dinge tut. Der Kurzschluss, den wir aber oft daraus ziehen, ist der, wenn das in Amerika in diesem Kaff passiert, müsste doch auch bei uns in Althengstedt, in Eidlingen, in Waldorf-Häslach oder wo auch, müsste doch das Gleiche passieren. Warum? Gott ist frei in seinem Handeln. Wenn er in Afrika außerordentliche Dinge geschehen lässt, was sein kann, das leugne ich überhaupt nicht, bedeutet das noch lange nicht, dass das bei uns in Eidlingen oder sonst wo in gleicher Weise passieren muss. Gott ist völlig frei, wo und auf welche Art und Weise er was geschehen lässt und was nicht. Ich möchte noch eine dritte Beobachtung machen. Aufmerksamen Bibellesern ist vielleicht eines aufgefallen. Weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt. In der Bibel gibt es drei außerordentliche Wunderphasen. In der Bibel sind Wunder nicht in einer schönen Gleichung gleichmäßig, regelmäßig verteilt, sondern es gibt drei Phasen, wo außerordentliche Wunder geschehen sind. Das war bei Mose und seinem Nachfolger Josua. Dort werden große Wunder berichtet. Das war bei Elia und seinem Nachfolger Elisa. Und es war bei Jesus und seinen Nachfolgern, den Aposteln. In diesen drei Phasen erleben wir in der Heiligen Schrift eine außerordentliche Fülle von besonderen Wundertaten. Das heißt nicht, dass dazwischen oder vorher oder nachher keine Wunder passieren würden. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch außerordentliche Wunder tut. Aber das bedeutet, dass Gott ganz bestimmte Epochen kennt, wo er in außerordentlicher Weise sehr viele Wunder tut. Und dass wir nicht erwarten können, dass er das einfach gleichmäßig über die Geschichte und dass er das gleichmäßig um den ganzen Globus herum verteilt. Wir können nicht einfach mit dem Anspruch auftreten, hey Gott, es muss in meinem Jugendkreis genauso zugehen wie damals bei deinen Jüngern. Es muss in meinem Jugendkreis genauso zugehen wie bei Elia oder Elisa oder sonst wo. Diesen Anspruch können wir nicht formulieren. Über die meiste Zeit der Weltgeschichte handelt Gott relativ normal. Manchmal geschehen große Wunder, manchmal oder meistens geht es aber genauso zu, wie eure Weltwirklichkeit auch ist, wie eure Erfahrung auch ist. Dass Gott in ganz normaler Weise im Rahmen unserer Naturgesetze handelt und diese nur sehr selten durchbricht. Das ist auch eine Wahrnehmung, die wir in den Blick nehmen müssen. Wir können also nicht einfach sagen, wenn der Petrus und Co. damals diese satte Masse von Wundern erlebt hat, müssten wir doch das auch erleben können. Nein, Gott hat es an keiner Stelle in der Heiligen Schrift einfach so verheißen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass Gott immer noch Wunder tut. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass es in der gleichen Dichte und Fülle passiert wie damals im Neuen Testament. Ich möchte noch auf eine zweite Geschichte kurz hinweisen. Das ist die mit dem zweifelnden Thomas. Ihr kennt die Geschichte, Jesus ist auferstanden. Am ersten Tag der Auferstehung erscheint er seinen Jüngern. Petrus war nicht dabei, die erzählen ihm, hey, Thomas, hast du gehört, hast du es erlebt? Der glaubt nichts. Gut, kann man verstehen. Wäre uns wahrscheinlich auch so gegangen. Eine Woche später ist die Truppe wieder versammelt. Thomas ist diesmal dabei. Jesus erscheint. Und jetzt ist auch Thomas dran und jetzt darf er Jesus berühren, er darf seine Finger in seine Nägel malen, in seine Seitenwunde legen, damit auch er wirklich glaubt, Jesus ist auferstanden. Und dann sagt Jesus zu Thomas interessanterweise, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das ist interessant. Warum sagt Jesus zu diesem Thomas, der eben noch seine Finger in seine Wundmale, in seine Seite legen durfte, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das heißt, die Erfahrung, die dieser Thomas gemacht hat, bedeutet noch lange nicht, dass er nicht glauben müsste. Der Glaube muss zu dieser Erfahrung dazutreten. Er kann die nicht einfach ersetzen. Diese Erfahrung soll ihn zum Glauben führen und sie führt ihn dann zu dem Bekenntnis, dass Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Er ist auf einmal überzeugt von der Göttlichkeit Jesu Christi. Und dann kommt die Moral von der Geschichte. Am Ende sagt Jesus zu Thomas nicht den Satz, selig sind alle, die auch so durch so eine Erfahrung zum Glauben kommen. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, selig sind alle, die das gleiche erleben wie du, die mich erleben dürfen als den Auferstandenen, der vor ihnen steht und den sie berühren dürfen, sondern Jesus sagt, selig sind die, die das alles nicht erleben, was du erlebt hast. Selig sind die, die mich nicht als den Auferstandenen sichtbar wahrnehmen. Selig sind die, die nicht in meine Nägelmale berühren können, sondern selig sind die, die nicht sehen. Selig seid ihr, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und im hohepriesterlichen Gebet hat Jesus schon für all die gebeten, die nicht dabei waren damals bei diesen Geschichten im See Genezareth in Galiläa. Er hat für die gebeten, die das alles nicht mitbekommen haben, aber die durch das Wort der Apostel und durch das Wort derer, die durch die Apostel zum Glauben gekommen sind, zum Glauben kommen. Gott hat für uns gebeten, Jesus hat für uns gebeten, die heute in Aiglingen von ihm erfahren und die ihn nicht sehen und die trotzdem genauso wie die Jünger damals zum Glauben kommen sollen. Das ist die Geschichte vom zweifelnden Thomas. Es ergibt sich aber die nächste Frage. Wenn das alles nicht mehr so ist wie damals, wenn unsere Situation eine andere ist als die der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, wo und wie kann ich denn heute Jesus begegnen? Wie funktioniert das heute? Wie kann ich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus kommen? Und ich habe jetzt eine alttestamentliche Antwort und ein paar neutestamentliche Antworten. Ich möchte mal auf eine alttestamentliche Antwort eingehen. Damals war auch schon die Frage, wie kann ich mit Gott in eine Berührung kommen? Und dann sagt der Prophet Amos, suchet mich, so werdet ihr leben. Wie kann ich Leben finden? Leben mit Gott, Leben aus Gott. Und Amos sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Ein Gotteswort im Munde des Amos. Und der Kontext ist der, in Gilgal, da stand, das ist eine Stadt in Israel, da stand ein Denkmal der Landgabe. Und in Bethel, da stand das Haus Gottes in Erinnerung an die Traumvision von Jakob. Das waren große Heiligtümer in Israel. Und damals sind Tausende von Israeliten zu diesen Heiligtümern gepilgert. Die sind dorthin gegangen, weil sie den großen geistlichen Kick gesucht haben. Die sind dorthin gegangen, weil sie in dieser Kultzeremonie Gott erleben wollten. Und jetzt sagt dieser Prophet Amos, sucht nicht in Gilgal, geht nicht nach Bethel, geht nicht dorthin, wo das fromme Remi-Demi abgeht, sondern sucht Gott, so werdet ihr leben. Was heißt aber Gott suchen? Diese Formulierung, sucht Gott, heißt, sucht Gott im prophetischen Wort. Die hatten damals noch keine Bibel, wie wir sie haben, aber Gott hat damals Propheten erweckt, die dem Volk das Wort Gottes gesagt haben. Und Amos sagt, sucht Gott im prophetischen Wort. Sucht Gott bei den Menschen, zu denen ich spreche und die euch in meinem Namen das Wort Gottes weitersagen. Sucht wieder, so könnte man das übersetzen, sucht wieder das Wort des Herrn. Denn dort in meinem Wort, dort will ich mich von euch finden lassen. Das heißt, Gott lässt sich finden in der Mitte unseres Lebens, nicht an den Rändern unseres Lebens. Ich finde es großartig, dass ihr nach Aiglingen gekommen seid. Bin ja auch gekommen. Ich finde es faszinierend, was wir hier erleben, was wir miteinander haben. Aber Aiglingen ist Sonderfall. Aiglingen ist Ausnahmezustand. Aiglingen ist nicht der Alltag. Und die Herausforderung von uns allen ist es, dass wir am Dienstag wieder Gott in der Mitte unseres Alltags finden. Wenn man Gott nur in Aiglingen findet, wenn man Gott nur auf den großen Konferenzen, Happenings findet, dann habt ihr einen falschen Gott kennengelernt. Dann habt ihr nicht den Vater Jesu Christi kennengelernt. Der Gott, der uns hier begegnen möchte, der möchte euch vor allem dann am Dienstag wieder im Alltag begegnen. Der möchte euch in den schwierigen Situationen, in den Spannungssituationen des Alltags begegnen. Und dort will er sich von euch finden lassen. Nicht nur an den Rändern des Lebens, nicht nur an den Jugendkreisabenden oder in den tollen Gottesdiensten oder bei den großen Treffen. In der Mitte deines Lebens, da wo es weh tut, da wo es mit deinen Eltern schwierig ist, wo es vielleicht mit deiner Freundin, deinem Freund schwierig ist, wo es mit dem Lebenspartner, dem Ehepartner klemmt, da wo es im Beruf schwierig zugeht, da will ich mich von euch finden lassen. Da bin ich, da warte ich auf euch. Und da möchte ich euch lebendige Erfahrungen schenken. Ein paar neutestamentliche Antworten. Paulus schreibt im Kolosserbrief, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Paulus benutzt hier den Begriff wohnen. Macht eine WG auf mit Gott. Und Paulus weiß, mit Menschen, mit denen man zusammenwohnt, von denen wird man verändert. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine studentische WG erlebt hast. Wenn du in einer WG bist oder erst recht in einer Familie, du wirst von denen in dieser WG, in deiner Familie verändert. Menschen, mit denen wir eng zusammenleben, die verändern uns. Und deshalb sagt Paulus, wenn du Gott erleben möchtest, mach eine WG auf mit dem Wort Gottes. Lass dieses Wort in deinen Alltag rein, und zwar reichlich, richtig satt. Und du wirst erleben, eine WG mit dem Wort Gottes, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft, wo dieses Wort einen Platz, eine Rolle, einen Raum in deinem Leben übernimmt, da wird es dich verändern. Da wirst du ein anderer Mensch werden. Und ein zweites, Jesus lädt Menschen ein, zu seinem Mahl zu kommen. Kommt, denn es ist alles bereit. Jesus sagt, dann, wenn ihr dieses Mahl feiert, das ich gestiftet habe, das ich euch gegeben habe, im Abendmahl, in den Elementen von Brot und Wein, da sollt ihr wissen, das ist von mir. Da gebe ich mich euch, da schenke ich mich euch ganz persönlich, ganz direkt. Dann, wenn ihr beim Mahl steht und mich empfangt in Brot und Wein, da bin ich bei dir im Leben. Da bin ich ein Teil deines Lebens. Da kommt es zur tiefsten Gemeinschaft, die es zwischen Menschen und Gott und seinem Sohn Jesus Christus geben kann. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Der Apostel Paulus schreibt einmal diesen gigantisch und sehr wichtigen Satz. Wir wandeln heute. Heute heißt zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner sichtbaren Wiederkunft in Herrlichkeit, wenn er einmal auf den Wolken des Himmels zurückkommen wird, auf diese Erde. Zwischen diesen zwei Zeitpunkten, der Himmelfahrt und der Wiederkunft, leben wir auf dieser Welt im Glauben und nicht im Schauen. Die entscheidenden Dinge, die Gott in unserem Leben tut, können wir nicht sehen, können wir nicht spüren. Ich kann nicht sehen, dass Jesus mich durch sein Blut gerecht gemacht hat. Das muss ich glauben. Ich kann es nicht sehen. Ich kann nicht sehen, dass mir die Vergebung aller meiner Schuld widerfahren ist. Das muss ich glauben. Das muss ich im Glauben annehmen, dass wenn Jesus mir das zusagt, deine Schuld ist dir vergeben, dass das gilt. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es auch nicht spüren. Ich kann nicht sehen, dass Gott mich an Kinderstatt angenommen hat. Ich kann nicht sehen, dass ich ein Erbe aller himmlischen Güter geworden bin. Ich kann das nicht sehen, dass mir alles mal gehören wird und dass mir einmal die Herrschaft über diese Welt mit Jesus übertragen wird. Das alles kann ich nicht sehen, nicht spüren. Ich muss diese Dinge mir zusagen lassen und ich muss sie im Glauben annehmen. All diese Dinge habe ich immer nur im Glauben greifbar, nicht im Gespür, nicht im Sehen, nicht im Ohr. Die entscheidenden Dinge zwischen Himmel und Erde bleiben alle unsichtbar. Und es wird bis zur Wiederkunft Jesu Christi keine Beweise für die Wahrheit des Evangeliums geben. Nochmal, es wird bis zur Wiederkunft Jesu keine Beweise geben dafür, dass das Evangelium wahr ist. Da kann man nach der Arche auf dem Berg Ararat suchen oder sonst irgendwelche Experimente anstellen. Wir werden es den Menschen dieser Welt nicht beweisen können, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir müssen diese Dinge im Glauben nehmen und im Glauben verkündigen. Und es reicht. Das ist genug, weil wir im Glauben wandeln, noch nicht im Schauen. Diese Zeit ist nicht zum Schauen da. Wir werden einmal Gott sehen. Aber das wird dann sein, wenn wir in seinem Reich direkt mit ihm leben, dann werden wir Gott sehen, wie er ist. Dann wird Gott sein alles und in allen. Das ist heute noch nicht so. Heute sind wir herausgefordert zum Glauben, weil wir noch nichts schauen können. Jetzt gibt es noch nicht die berechtigte Frage, hör mal Herr Gäckli, ja, wie ist das? Kann man denn gar nichts spüren? Kann man denn gar nichts erleben? Ist das alles sehr abstrakt? Ist das alles völlig unkonkret? Doch, man kann etwas erleben. Ich kann im Glauben an Jesus Christus Frieden erfahren. Ich kann Freude erfahren. Ich kann Geborgenheit erleben. Ich kann die Früchte des Heiligen Geistes sehen. Aber wie gesagt, ich kann nicht den Heiligen Geist sehen, aber ich kann seine Früchte sehen. Ich kann die Auswirkungen erleben dessen, was der Heilige Geist in meinem Leben tut und bei anderen Menschen tut. Ich kann den Heiligen Geist und seine Früchte wahrnehmen. Das ist der Punkt. Wie kriege ich eigentlich den Heiligen Geist? Der Apostel Paulus gibt eine ganz schlichte Antwort. Du bekommst den Heiligen Geist durch die Predigt vom Glauben. Ein Mensch erzählt dir von Jesus Christus. Ein Freund erzählt dir von seinem Leben mit Jesus irgendwie, bekommst du das Evangelium aufs Ohr. Und dieses Evangelium macht etwas in dir. Und du erlebst, dieses Wort wirkt in dir und dieses Wirken ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Er benutzt dieses Wort Gottes und lässt dich nicht mehr los. Und du merkst, dieses Wort macht eine Geschichte mit mir. Und dieses Wort verändert mich. Ich habe bei einer Evangelisation einmal eine junge Dichterin getroffen. Oh, die war wütend nach meiner Predigt. Die war richtig wütend. Mit diesem blutigen Gott, der seinen Sohn ans Kreuz schlägt. Und was weiß ich, da waren alle Vorurteile, alle Klischees hatte sie in ihrem Herzen. Und sie war richtig wütend. Und wir haben dann lange gesprochen. Und dann merke ich, die Frau fängt an, mir E-Mails zu schreiben. In diesen E-Mails hat sie Gedichte verfasst. Und von E-Mail zu E-Mail verändern sich diese Gedichte. Ich habe da nicht mehr allzu viel geschrieben. Ich habe gesagt, dieses Wort wird in Ihrem Leben wirken. Da können Sie machen, was Sie wollen. Dieses Wort hat eine Selbstdurchsetzungskraft in sich. Das Wort Gottes hat eine innere Dynamik. Und das hängt mit diesem Heiligen Geist zusammen. Dieses Wort hat eine verändernde Kraft. Und das habe ich erlebt in den E-Mails dieser Frau, wo ein Gedicht nach dem anderen offener geworden ist für Gott. Und das ist schon ziemlich risikoreich, nach Eidlingen zu kommen. Ich weiß nicht, ob man dir das gesagt hat. Man sollte eigentlich einen Warnhinweis anbringen im Programmheft. Es könnte wirklich sein, dass dieses Wort, das du hier hörst in diesen Tagen, eine verändernde Wirkung hat. Also ich meine, das sind die Risiken und Nebenwirkungen so eines Wochenendes in Eidlingen, weil es eine Selbstdurchsetzungskraft hat und weil Gottes guter Geist dieses Wort nimmt und in dein Herz hineinlegt. Und du auf einmal merkst, hey, dumm gelaufen, ich kann nicht mehr so weiterleben wie seither, ich muss mich verändern. Das könnte durchaus sein. Wie wirkt denn dieser Geist? Er schafft Erkenntnis in deinem Leben, du begreifst Dinge, die du vorher nicht kapiert hast. Er schenkt dir einen Drang, davon zu reden, man nennt das dann das Bekenntnis. Du merkst, ich muss Dinge in meinem Leben verändern. Gott heiligt dein Leben, indem er dich zu einer Lebensveränderung führt in die Nachfolge. Und in deinem Leben Früchte des Geistes produziert. Friede, dass du merkst, ich werde ruhiger in meinem Leben. Diese Suche ist zu Ende. Freude, ich werde ein Leben haben, das von einer tiefen Freude erfüllt ist, die unabhängig ist von äußeren Umständen, Geduld und so weiter und so fort. Und Gott kann dir Gaben des Geistes geben. Das sind alles Dinge, Moment, das sind alles Dinge, die Auswirkungen, die Früchte sind Folgen dessen, was sein Wort mit diesem Geist in deinem Leben tut. Und das ist das, was ich meine. Wir reduzieren heute manchmal auch das Wirken des Heiligen Geistes auf das unmittelbar Wahrnehmbare. Ich garantiere dir eines, das, was du in deinem Leben als Früchte des Geistes spürst, ist nur die Spitze des Eisberges von dem, was der Heilige Geist unspürbar in deinem Leben tut. Der Heilige Geist tut viel mehr in deinem Leben, mit deinem Leben, als du spürbar wahrnehmen kannst. Glaube nicht, dass das schon alles ist, was du spürst. Gott ist schon viel weiter auf dem Weg mit dir, als du ahnst an diesem Tag. Ein viertes und letztes, wie Gott sich finden lässt. Ich möchte das anhängen an ein Wort aus dem Propheten Jeremia. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn man kleine Kinder hat, ich hatte kleine Kinder, jetzt sind sie nicht mehr ganz so klein, jetzt sind sie größer, also als sie so 1, 2, 3 Jahre alt waren, da haben die leidenschaftlich gern mit mir Verstecken gespielt. Nur, die hatten keine Ahnung, wie man Verstecken spielt. Die Sache funktionierte dann so, ich sollte suchen und dann habe ich mich an die Wand gelehnt, bis 20 gezählt, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Und dann drehe ich mich um und dann sitzt der kleine Kerl mitten im Wohnzimmer. Mittendrin, mitten auf dem Teppich, völlig unübersehbar. Ich habe als guter Vater, treu doof, wie man halt ist, angefangen zu suchen. Ich habe alle Schränke aufgemacht, ich habe unterm Sofa, hinterm Sofa, ich habe das Fenster aufgemacht, ich habe die Wohnung abgesucht, jedes Schublade aufgezogen. Nach 10 Minuten Sucherei, die waren begeistert, die haben schallend gelacht, mitten im Wohnzimmer wieder, Papa sich da absucht. habe ich dann gesagt, ja, da ist ja der kleine Kerl, da sitzt er ja. Und große Begeisterung, Papa, nochmal, Papa, nochmal. So habe ich meine Samstage über die Bühne gebracht, mit Suchen von kleinen Kerls, die mitten im Wohnzimmer sind. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich erzähle die Geschichte deshalb, weil wir es mit Gott eigentlich genauso machen. Wir suchen nach Gott in den verwinkelsten Ecken der Welt und merken nicht, dass er in der Mitte unseres Lebens sitzt. Gott ist in der Mitte unseres Lebens. Wenn du am Dienstag wieder zur Arbeit, zur Ausbildung oder in ein paar Wochen, dann, wenn die Pfingstferien vorbei sind, in die Schule gehst, Gott ist mittendrin. Gott ist in der Mitte deines Klassenzimmers. Gott ist in der Mitte deiner Bude, wo manchmal die Trostlosigkeit herrscht. Gott ist in der Mitte deiner Familie. Gott ist mittendrin, aber wir sehen ihn nicht. Und dann suchen wir unser ganzes Leben ab. Wir suchen ihn in Eidlingen, wir suchen ihn im Jugendkreis, wir suchen ihn was weiß ich wo. Wir suchen ihn in Büchern und überlegen, wo ist Gott? Und er ist in der Mitte des Lebens. Und er sagt, suchet mich und ich will mich von euch finden lassen. Gott ist in der Mitte des Lebens und dort sollen wir ihn entdecken. Und wir gehen oft täglich an Gott vorbei, obwohl er da ist, obwohl er sich finden lassen will. Gott will ja sich finden lassen, er will nicht Verstecken spielen mit uns. Gott will uns nicht zum Narren halten. Gott will nicht seinen Schabernack mit uns treiben, er will sich finden lassen. Und es ist nicht schwer, ihn zu finden, aber bei uns ist das Problem, dass unsere Augen oft vernagelt sind. Dass wir oft ein Problem haben, ihn zu sehen, das ist ja evident an diesen ganzen Auferstehungsgeschichten. Die Maria Magdalena erkennt ihn nicht, die denkt, ist der Gärtner. Na ja, schön, Gärtner zu treffen, aber es ist Jesus und sie sieht ihn nicht. Die Emmausjünger sind mit Jesus unterwegs, 11 Kilometer Wanderbibelschule. Und das heißt, immer wieder ihre Augen waren gehalten. Jesus ist dabei und erst am Abend, als Jesus das Brot bricht und aufteilt, da gehen denen die Augen auf. Das ist das Phänomen ganz vieler Ostergeschichten. Müsst ihr mal lesen, dass die Jünger mit Jesus unterwegs sind, Auge in Auge, und sie erkennen ihn nicht. Und genau so geht es uns so oft am Tag. Jesus ist da und wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht in unserer Familie, wir sehen ihn nicht im Klassenzimmer, wir sehen ihn nicht an unserer Ausbildungsstelle. Gott ist da. Und das andere, was dieses Wort sagt, ist, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen sollen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, das heißt, du kannst Gott immer nur mit deinem Herzen finden. Du wirst Gott nicht nur in deiner Hirnstube finden. Viele lesen kluge Bücher, lesen intelligente Dinge. Das ist nicht schlecht, aber du wirst Gott niemals nur mit deinem Kopf finden können. Du wirst ihn immer nur im Herzen finden können. Das Herz ist das Personenzentrum des Menschen. Im Herzen treffen wir die entscheidenden Entscheidungen des Lebens. Im Herzen treffen wir die Entscheidung, wem wir gehorsam sein wollen. Im Herzen treffen wir die Entscheidung, wem wir vertrauen wollen. Und nur über eine Herzensentscheidung werden wir Gott finden. Dort, wo wir entscheiden, wie wir unser Geld ausgeben. Dort, wo wir entscheiden, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Dort, wo wir darüber entscheiden, wer der letzte Halt unseres Lebens sein soll. Dort werden wir Gott finden oder ihn vermissen. Es wird kein Finden Gottes stattfinden, ohne eine entsprechende Entscheidung über deinen Lebensstil. Man kann nicht permanent an Gott vorbeileben und dann sich beklagen, dass man ihn nicht findet. Das war die große Entdeckung von Aurelius Augustinus, dem großen Kirchenvater. Der lebte ein Leben an Gott vorbei. Er lebte ein Leben wie ein Schwein und hat dabei intellektuell inständig nach Gott gesucht. Und dann schlägt er eines Tages im Sommer des Jahres 386 die Bibel auf, an einer Stelle, die keiner von euch als Konfirmationsvers hat. Römer 13, Vers 13. Da heißt es in etwa so, lasst uns nicht leben mit Fressen und Saufen, lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Das hat keiner als Konfi-Vers. Aber genau das war das Wort für sein Leben. Da hat er gemerkt, ich kann Gott deshalb nicht finden, weil mein Leben nicht zu diesem Gott passt. Weil ich lebe ohne Limit. Und in dem Moment, als er kapiert hat, dass er Gott nicht nur in seinem Hirn finden kann, nicht nur über den Intellekt, sondern dass das eine Frage des Herzens ist, da ging für ihn der Himmel auf, da gingen für ihn die Türen auf. Da hat er kapiert, wer Gott ist. Gott ist da, in der Mitte deines Lebens, nicht nur an den Rändern, nicht in den Spezialerfahrungsseminaren, nicht in den garantiert Wohlfühlveranstaltungen, nicht nur in Eidlingen. Gott ist da, da wo du bist, in deinem Alltag. Und da will er sich finden lassen, in der Mitte des Lebens, da kannst du ihn hören, ganz bestimmt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wollte euch einen Impuls geben von dem, was mich bewegt. Und ich weiß, dass vieles provokant war, dass vieles vielleicht aufrüttelnd war, dass vieles vielleicht zum Widerspruch angeregt hat. Das mache ich gerne so, weil ich glaube, dass wir nicht weiterkommen nur mit sanften und soften Worten, sondern dass wir nur weiterkommen, wenn wir knallhart uns immer wieder um die biblische Wahrheit versammeln und drum ringen. Was steht da? Was können wir erwarten von Gott und was nicht?